Radiokolleg. Präsentiert von Heinz Janisch.
Herzlich willkommen. Kleines Virus, große Folgen. Der Corona-Erreger hält die Welt in Atem. Millionen Menschen sind in den letzten 14 Monaten gestorben oder lebensgefährlich erkrankt. Krankenhäuser in aller Welt arbeiten an den Grenzen ihrer Belastbarkeit. Beschwerliche Lockdowns und massive Einschränkungen des öffentlichen Lebens zerren an den Nerven. Hat uns die Philosophie, vielleicht sogar die Philosophie der Antike in dieser Zeit, etwas zu sagen? Sie hat, findet mein Kollege Günther Keindelsdorfer. Epikur und Epidemie, so hat er die Reihe übertitelt, mit der er in den kommenden Tagen philosophische Handreichungen für eine kranke Welt geben will. Im Zentrum der ersten Folge steht der Gartenphilosoph Epikur, der in schwerer kriegerischer Zeit eine Philosophie des guten Lebens formuliert hat.
Krisen sind nichts Außergewöhnliches. Krise ist immer irgendwo, im menschlichen Leben wie in der sozialen Wirklichkeit.
Also von äußeren Krisen, Unabwägbarkeiten kann man sich, so ist zumindest die Überzeugung der meisten Philosophen, bis zu einem gewissen Grad selbstverständlich unabhängig machen.
Befindet die Wiener Philosophin Katharina Lazzina. Sie denkt da zum Beispiel an Epikur, einen der großen Philosophen der Antike, der selbst in politisch unruhiger Zeit gelebt hat, in der Zeit der Diadochenkriege nach dem Tod Alexanders des Großen, als die griechische Welt von blutigen Schlachten und Metzeleien erschüttert wurde. Und dennoch hat Epikur gerade zu dieser Zeit eine bis heute tragfähige Philosophie des guten Lebens entwickelt.
Epikur ist ein Philosoph des Diesseits. Es geht um unser Leben, es geht um unsere Lebensführung, es geht darum, wie wir in diesem Diesseits, im Jetzt, im Leben auch glücklich werden können.
Und wie können wir das? Indem wir nach einem Zustand der Eudaimonia streben, findet Epikur, nach Gefühlen der Freude, des Glücks und des maßvollen Genusses.
Ich behaupte, dass die Freude das A und O des glückselig gestalteten Lebens ist. Sie kennen wir als unser erstes angeborenes Gut. Von ihr lassen wir uns bei unserem Streben und Meiden leiten.
Epikur, um 340 vor unserer Zeitrechnung auf der Insel Samos geboren, gilt als der prominenteste und einflussreichste Philosoph des Hedonismus. Im menschlichen Leben ginge es darum, so postulierte er, so viel Freude wie möglich und so wenig Leid wie nötig zu erfahren.
All unser Tun richten wir ja doch nur darauf, keinen Schmerz erdulden und keine Angst empfinden zu müssen.
306 vor Christus ließ sich Epikur, zu diesem Zeitpunkt 35 Jahre alt, in Athen nieder. Er scheint über ein gewisses Vermögen verfügt zu haben, denn er erwarb einen Kepos, einen Garten, in dem er eine Philosophenschule gründete, die ein halbes Jahrtausend lang Bestand haben sollte. Was für eine Stadt war das, das Athen dieser Zeit?
Athen im 4. Jahrhundert war eine relativ große Stadt. Die Einwohnerzahl kann man nur schätzen. Die Schätzungen bewegen sich um 100.000 Einwohner, einschließlich aller, auch Sklaven, die in reicher Zahl ja damals da waren.
Helmut Flasshaar, emeritierter Professor für klassische Philologie an der Ruhr-Universität Bochum.
Die Stadt war demokratisch verfasst mit all ihren Institutionen, also Volksversammlung, Gerichte und so weiter. Allerdings war die Demokratie, anders als bei uns heute, volles Recht. Gab es nur für die Bürger. Bürger war, wer in Athen geboren war. Kulturell war Athen damals geprägt durch die Feste. Man konnte nicht jeden Tag ins Theater gehen, um eine Tragödie zu sehen, sondern nur an bestimmten Festen, an den großen Dionysien im Frühjahr, wo Tragödien und Komödien aufgeführt wurden. Kurz, das kulturelle Leben war an sakrale Feste gebunden.
Und das philosophische Leben Athens? Das spielte sich vorwiegend in den philosophischen Schulen ab, die einflussreiche Denker innerhalb wie außerhalb der Stadtmauern gegründet hatten. in Platons Akademie, im Peripatos des Aristoteles, in der Stoa des Philosophen Zenon von Kition und im Kepos des Epikur.
Wir wissen, dass die Schule von Epikur schon außergewöhnlich war. Die war ein bisschen anders als die anderen. Es war tatsächlich eine Gemeinschaft von Freunden, von guten Bekannten, die auch wirklich miteinander gelebt haben. Ein großer Unterschied zu den anderen Philosophenschulen ist sicherlich, dass Epikur auch Frauen und auch Sklaven in seinen Kreis aufgenommen hat. Das Leben im Garten, Epikur wird ja auch der Gartenphilosoph genannt, ist allerdings ein sehr einfaches gewesen. Es gibt Beschreibungen, dass sie sich eigentlich von Wasser und Brot ernährt haben, dass es darum ging, Gespräche zu führen, darum aber auch ging, die Lehrsätze des Epikur zu memorieren, auch wirklich sozusagen gut zu lernen, einzulernen, zu merken.
So groß die philosophischen Unterschiede zwischen Epikureern, Stoikern und Aristotelikern im Einzelnen gewesen sein mögen, in zentralen Punkten ging es ihnen doch um dasselbe. Was macht in den Augen der berühmten Athener Philosophinnen und Philosophen ein gelungenes Leben aus? Der Kulturwissenschaftler Thomas Macho.
Ich würde sagen, einerseits Lebensfreude und andererseits Unabhängigkeit. Und beides hängt natürlich auch miteinander zusammen. Unabhängigkeit ist natürlich nicht mit Einsamkeit oder Isolation, Erfahrungen, die wir im Moment ja vielfach machen aufgrund der Pandemie, zu verwechseln, sondern Unabhängigkeit heißt, dass ich meine Beziehungen und die Kontakte, die ich pflegen will, frei wählen kann, dass ich nicht in Abhängigkeit von anderen bin.
Thomas Macho ist davon überzeugt. Von antiken Philosophen wie Epikur und Epiktet kann man auch heute eine Menge lernen, nicht zuletzt für den täglichen Lebensvollzug, wenngleich die klassischen Stoiker und die Epikureer bestimmte Schwerpunkte anders gesetzt haben, als wir es heute tun würden.
Ich denke, dass diese Philosophen eben von einem Gedanken beseelt waren, der ihnen ganz, ganz wichtig war. Der hat ein bisschen was mit dem Thema der Unabhängigkeit zu tun, nämlich sich selbst zu gehören. Das klingt heute so seltsam, weil wir denken, natürlich gehöre ich mir selbst, wem soll ich sonst gehören? Aber das war noch vor ein paar Jahrhunderten ganz anders. Etwa für einen alten Griechen war das noch mit ganz dramatischen Fragestellungen verknüpft. Man konnte zum Beispiel auch, wenn man jetzt in der Aristokratie geboren war, seine Bürgerrechte verlieren, etwa durch hohe ökonomische Schulden oder durch irgendein Vergehen. Und man wurde zum Sklaven gemacht. Und als Sklave gehörte man dezidiert dem Besitzer, und zwar so radikal dem Besitzer, dass Aristoteles noch in der Politik sagt, der Sklave ist sowas wie ein Körperteil seines Herrn. Also und von daher schreiben diese Philosophen immer wieder über das Glück, sich selbst zu gehören, selber entscheiden zu können.
Ein Nachhall dieses philosophischen Unabhängigkeitsstrebens findet sich bei einer Vielzahl abendländischer Denker, auch bei Immanuel Kant.
Wer sich zum Wurm macht, soll nicht klagen, wenn er getreten wird,
formulierte der Aufklärer aus Königsberg. Man soll sich nichts und niemandem gegenüber zum Wurm machen. Diese Forderung hätte auch Epikur unterstützt, weder irgendwelchen Obrigkeiten gegenüber, noch aber auch seinen eigenen Gefühlen. Weder von Krankheiten oder Gebrechlichkeiten sollte sich der Mensch, so Epikur, irre machen lassen, noch von den unvermeidlichen Schicksalsschlägen, die jeden und jede von uns irgendwann heimsuchen. In der epikureischen und auch der stoischen Philosophie geht es um Souveränität. Um die Souveränität, sich von äußeren Beschwernissen so weit wie möglich unabhängig zu machen, zum Subjekt seines eigenen Lebens zu werden. Ein zentraler Begriff im Denken Epikurs ist, wie bei anderen antiken Philosophen, die Eudaimonia, wie Katharina Latzina erläutert.
Die Eudaimonie oder Eudaimonia ist ein ganz gängiger Begriff in der griechischen Antike. Da steckt der gute Dämon, also Eudaimon, drinnen, der gute Geist eigentlich. In der griechischen Antike ist die Eudaimonia eigentlich die, also es wird übersetzt mit Glückseligkeit, es ist ein gutes, glückliches, gelungenes Leben. Ja, also Eudaimonia beschreibt jetzt auch nicht das Glück, das durch Zufall von außen zu uns kommt, sondern ist wirklich inhaltlich ganz, ganz streng und eng verknüpft mit unseren inneren Einstellungen, mit unseren Überzeugungen und ist eben einerseits verbunden mit der Ataraxia, das ist die Seelenruhe, bei Epikur ist es so, und mit der Aponia, mit der Schmerzlosigkeit. Das sind die beiden auch wirklich ganz zentralen Punkte, wie Epikur beschreibt, dass wir eben zu diesem ausgeglichenen, guten Seelenzustand kommen, zu dieser Eudaimonia.
Epikur, ein Anhänger der atomistischen Theorien Demokrits, ist ein radikaler Materialist. Von metaphysischen Spekulationen hält er sich konsequent fern. Allem Abergläubischen, Magischen und Mystischen ist Epikur aus ganzer Seele abhold. Das macht die epikureischen Lehren für ein religionsskeptisches Zeitalter wie das unsere attraktiv. Wie aber erlangt man Ataraxia, also jene Gelassenheit, jene geistige Unerschütterlichkeit, die Epikur als eine der höchsten philosophischen Tugenden preist? Oder anders gefragt, was steht dem Erlangen von Ataraxia entgegen? Epikurs Lehre zufolge sind es vor allem drei Faktoren, die uns aus dem seelischen Gleichgewicht bringen. Erstens unmäßige Begierden, zweitens körperliche Schmerzen, drittens existenzielle Ängste, namentlich die Angst vor den Göttern und die Angst vor dem Tod. Man kann die epikureische Philosophie als Versuch verstehen, den Menschen die Angst vor diesen Dingen zu nehmen, wie die Philosophin Renate Holzinger erklärt.
Für Epikur waren die Götter und der Tod jetzt keine Ursachen, um sich davor zu fürchten, um davor Angst zu haben. Einerseits hat er gemeint, dass sich die Götter ja gar nicht um die Menschen scheren würden. Das war für damalige Zeiten natürlich sehr revolutionär. Und zum anderen hat er gemeint, dass man vor dem Tod keine Angst haben muss, weil im Moment des Todes wir ja nichts mehr wahrnehmen, nichts mehr spüren können.
So ist also der Tod, das Schrecklichste der Übel, für uns ein Nichts. Solange wir da sind, ist er nicht da. Und wenn er da ist, sind wir nicht mehr. Folglich betrifft er weder die Lebenden noch die Gestorbenen, denn wo jene sind, ist er nicht. Und die Gestorbenen sind ja überhaupt nicht mehr da.
Epikur war einer der einflussreichsten Denker der Antike, auch in der römischen Tradition, wo sich Dichter wie Lukrez, Horaz und zeitweise auch Vergil als Anhänger der epikureischen Philosophie hervortaten. Mit seinem rein auf das Diesseits orientierten Denken war Epikur natürlich eines der Feindbilder des jungen Christentums. Augustinus apostrophierte den Herrn des Kepos als Schwein und das gesamte Mittelalter hindurch galt der Epikureismus als Inbegriff einer sündhaften, auf oberflächliche Sinnengenüsse und niedrigste Lüste hin orientierten Irrlehre. Das war natürlich ein Zerrbild des Epikureismus. Die Philosophin Katharina Latziner, Lehrbeauftragte an der Uni Wien, arbeitet den Kern des epikureischen Denkens aus heutiger Sicht heraus.
Die Frage nach der Lust ist bei Epikur wirklich eine zentrale Frage. Er sagt, die Menschen, und das können wir beobachten schon bei den Kleinen, bei den Neugeborenen, bei den Babys, die Menschen streben von Natur an nach Lust. Sie wollen lustvolle, freudvolle Erfahrungen machen und, auch das ist beobachtbar, sie meiden den Schmerz. Als gut wird dann das bezeichnet, was Lust verschafft und als schlecht wird das bezeichnet, was uns Unlust bringt, was uns Unlust verschafft.
Was Epikur als Quelle von Hedone, also von Lust oder Freude, ansieht, muss man sich als eher bescheiden vorstellen.
Für uns bedeutet Freude, keine Schmerzen haben im körperlichen Bereich und im seelischen Bereich keine Unruhe verspüren. Denn nicht eine endlose Reihe von Trinkgelagen und Festschmäusen, nicht das Genießen schöner Knaben und Frauen, auch nicht der Genuss von leckeren Fischen und was ein reich besetzter Tisch sonst zu bieten vermag, schafft ein freudevolles Leben, vielmehr allein das klare Denken, das allem Verlangen und allem Meiden auf den Grund geht.
Es geht Epikur überhaupt nicht darum, dass wir möglichst viel essen, möglichst viel trinken, möglichst ausgedehnte Reisen machen, sondern es geht darum, die eigenen Begierden und Bedürfnisse sehr, sehr gut zu kennen, zu wissen, was davon natürlich ist, was unnatürlich ist, was notwendig ist, was unnotwendig ist. Und durch diese Kenntnis der eigenen Begierden und des Umgangs damit können wir Seelenruhe erlangen. Das ist der Königsweg des Epikur und ich glaube, das spricht da auch tatsächlich noch zu uns. Die natürlichen Begierden und Bedürfnisse, die wir haben, sind letztlich das, was wir als Grundbedürfnisse bezeichnen würden. Ja, es ist Essen, Trinken, dass wir keine Kälte empfinden, also der Kälteschutz. Die sind, sagt Epikur, mit relativ einfachen Mitteln zu stillen. Also Wasser trinken, Brot essen, ab und zu ein Stückchen Käse, ab und zu ein Schlückchen Rotwein. Es kommt relativ häufig auch bei ihm vor, auch in seinen Briefen. Schick mir doch ein wenig Hartkäse, damit ich mich daran erfreuen kann. Das sind die natürlichen Begierden, die natürlichen Bedürfnisse.
Schon Brot und Wasser, wenn man sie zuvor entbehrt hat, können einen Hochgenuss bereiten. Und die Gewöhnung an eine einfache, nicht üppige Lebensweise fördert die Gesundheit und lässt uns die reicheren Genüsse, die uns dann und wann einmal geboten werden, umso stärker empfinden.
Epikur hat nichts gegen die reicheren Genüsse. Wenn sie sich uns bieten, sollen wir uns ihnen freudvoll hingeben. Was wir nicht sollen, uns von ihnen abhängig machen. Die Wonnen des Eros sieht der hedonistische Philosoph ambivalent.
Epikur sagt, Sexualität, es kann eine schöne Sache sein, es kann das Leben bereichern, es ist aber nicht so, dass es nötig ist. Und da, glaube ich, ist er auch ein Gegner oder wäre er ein Gegner des heutigen Mainstreams. Das geglückte Leben, die gute Ausgeglichenheit geht auch ohne Sexualität, ist zwar ein natürliches Bedürfnis, aber notwendig ist es nicht.
Wem genug zu wenig ist, dem ist nichts genug,
hält Epikur in seinen Aphorismen fest. Das Ideal des rechten Maßes und der Ataraxia, der Gleichmut und Gelassenheit, wird in der Spektakel- und Erlebnisgesellschaft von heute nicht jeden und jede auf Anhieb begeistern. Für viele Menschen ist im Gegenteil ein intensives Leben erstrebenswert, ein Leben der großen emotionalen Dramen, der Seelenstürme und ekstatischen Sensationen. Epikur und den anderen Hedonisten war es um eine andere Art zu leben zu tun, wie die Philosophin Katharina Lazzina feststellt.
Es gibt ja in der Antike einen sehr schönen Vergleich, den hat eigentlich, finden wir den bei Vorgängern von Epikur schon, aber es ist ein recht typischer Vergleich, der Vergleich des Meeres mit der Seele. Also das Meer kennt drei Zustände. Der eine Zustand ist der Sturm, das ist dann der Seelensturm, das ist genau das beschriebene Liebesdrama, der große Liebeskummer, das große Liebesglück, die Eifersucht. Das, woraus Filme gemacht werden, die man sich dann mit sehr viel Taschentüchern anschaut, also sozusagen der Seelensturm. Der zweite Zustand ist der Zustand des Meeres, wenn so ein bisschen leichter Wellengang, leichter Wind ist, so ein ganz angenehmes irgendwie Dasein. Und der dritte Zustand wäre dann wirklich die Ruhe der Seele wie die Ruhe des Meeres. Das ist der Zustand des Meeres, wenn wir rausschauen, und das Meer ist spiegelglatt und ganz unbewegt. Und das ist eigentlich das, wo man hinwollen würde. Da würde er hinwollen, dass wir wirklich zur Ruhe der Seele kommen.
Eine Seelenruhe, das nur nebenbei, die in vielem an die Ideale des Zen-Buddhismus erinnert. Für die Psychotherapeutin Elisabeth Lukas, eine Schülerin Viktor Frankls, ist vor allem auch das epikursche Konzept der Schmerzlosigkeit interessant.
Nun, Schmerzlosigkeit, denke ich, ist schon erstrebenswert. Also wenn man Schmerzen ersparen kann, einem Menschen, seien es körperliche oder psychische Schmerzen, die Sache mit dem Vergnügen liegt ein bisschen anders. Vergnügen oder auch Freude, das sind eher Nebeneffekte, die sich von selbst einstellen in einem erfüllten Leben oder in einem Bezug zu Werten. Man kann Vergnügen nicht künstlich herstellen. Ich kann nicht jetzt sagen, also ich lehne mich jetzt im Stuhl zurück und die nächsten 10 Minuten will ich mich vergnügen. Oder die nächsten 10 Minuten will ich glücklich sein oder so. Das lässt sich nicht herbeiordern. Was man machen kann, ist in einem Bezug zu etwas, was einem wertvoll ist, hineingehen. Und in diesem Bezug, also zum Beispiel jemand liebt den Wald. Wenn er jetzt in den Wald hinausgeht und sieht, wie die ersten Knospen schon kommen, wie der Frühling sich irgendwie ankündigt, wie es einfach eine schöne Landschaft ist, dann wird ihm das ein Vergnügen bereiten, weil er eine Liebe zur Natur hat. Oder wenn jemand einen Bezug zur Musik hat, dann wird er vielleicht einmal in ein Konzert gehen. Aber er geht eigentlich gar nicht ins Konzert, um sich zu vergnügen, sondern um eine Musik zu hören. Und wenn ihm die Musik gefällt, wird ihm das ein Vergnügen sein und er wird sich freuen. Also es gibt Phänomene wie Glücklichsein, Freude, Vergnügen, die sind Nebeneffekte, die kann man gar nicht direkt anpeilen, die sind eigentlich unintendierbare Phänomene, sondern die stellen sich automatisch ein, wenn man auf dem richtigen Weg ist im Leben oder wenn man in Wertbezügen steht.
Als es um das Jahr 270 vor unserer Zeitrechnung ans Sterben ging, war das noch einmal eine schwere Prüfung für Epikur. Der Philosoph scheint an Nieren- oder Harnsteinen gestorben zu sein, eine qualvolle Angelegenheit. Renate Holzinger, Mitbetreiberin einer philosophischen Praxis in Linz, verweist darauf, dass Epikur diese Prüfung mit Bravour gemeistert haben soll.
Er hat kurz vor seinem Tod einen Brief noch an seinen Freund Idomeneus geschrieben. Und zwar hat er ihm geschrieben, dass er jetzt sehr viele Schmerzen eigentlich schon hat durch die Krankheiten. Er war ja dann schon 72, die er mittlerweile hatte. Er hat gespürt, dass es ans Sterben geht und war aber gleichzeitig, davon hat er berichtet eben in seinem Brief, voller Freude in Gedenken an die schönen Stunden und schönen Gespräche, die er mit seinem Freund verbracht hat. Und was noch erstaunlich ist, das ist etwas, was aus diesem Brief eben noch hervorgeht, das ist, dass er sich auch um die unversorgten Kinder gekümmert hat, die er da in seinem Brief erwähnt. Und er bittet eben seinen Freund Idomeneus, dass er Sorge trägt für die unversorgten Kinder in seinem Kepos.
»72, das war ein hohes Alter für einen Menschen der Antike. Epikur konnte sein Leben offenbar mit Gleichmut beenden, in einem Zustand der Ataraxia, gemäß einer seiner Maximen, die da lautete:
Der Weise lehnt weder das Leben ab, noch fürchtet er sich vor dem Nicht-mehr-Leben, denn ihn widert das Leben nicht an, und er betrachtet das Nicht-mehr-Leben nicht als übel. Und wie er beim Essen nicht unbedingt möglichst viel haben will, sondern mehr Wert auf die gute Zubereitung legt, so ist er auch beim Leben nicht auf dessen Dauer bedacht, sondern auf die Köstlichkeit der Ernte, die es ihm einträgt.
Epikur und Epidemie, Sie hörten die erste Folge einer Reihe von Günter Keindelsdorfer. Sie hörten den Autor und Markus Hering, der die Texte des Philosophen und Dichters gelesen hat. Dazu ein Hinweis, eine hilfreiche Einführung in das Leben und Denken Epikurs hat der in Graz lehrende und 2011 verstorbene Philosoph Malte Hossenfelder verfasst. Sie ist unter dem Titel Epikur im Verlag C.H. Beck erschienen. Der griechische Philosoph Epikur, er lebte von 341 bis 270 vor Christi, hat in seinen Schriften und Briefen viele Gedanken hinterlassen, die einen immer wieder beruhigen wollen. Es gibt keinen Anlass, um in irgendeiner Weise Angst oder Unruhe zu empfinden, so ein Kernsatz seines Denkens. In seiner Reihe Epikur und Epidemie stellt uns Günter Keindelsdorfer heute die durchaus hilfreichen Lebensweisheiten der stoischen Philosophie vor.
So etwas wie Ataraxia, Seelenruhe und innere Gelassenheit zu erlangen, das war das oberste Bestreben nicht nur im skeptischen Denken und bei den Epikureern, es war auch das zentrale Ziel in der Stoa, einer der einflussreichsten philosophischen Schulen der Antike.
Die stoische Philosophie wurde gegründet von Zenon von Kition, etwa 300 vor Christus, wobei diese stoische Philosophie ihre Wurzeln natürlich schon viel früher hatte, geht eigentlich zurück auf Sokrates.
Günther Holzinger, Philosoph und Mediziner.
Kition war ein Kaufmann aus Zypern und es hat ihn durch ein Unglück nach Athen verschlagen und er wurde dort dann Schüler von Krates. Krates war ein Kyniker. Kyniker waren also Philosophen, die sehr einfach gelebt haben und nach seiner Lehre bei Krates hat er dann die stoische Philosophie oder die Schule der Stoa gegründet. In einer Säulenhalle wandelten dort dann seine Schüler und er umher und haben diskutiert. Diese Säulenhalle wird Stoa Poikile genannt, weil sie eine bemalte Säulenhalle war. Das war also die Entstehungsgeschichte oder die Legende der Entstehung der stoischen Philosophie.
Günther Holzinger betreibt zusammen mit seiner Frau Renate eine philosophische Praxis in Linz. Er fühlt sich den Lehren Zenons und der Stoiker in besonderem Maße verpflichtet. Den Alltag in der athenischen Stoa beschreibt er so.
Es gab dieses Lehrer-Schüler-Verhältnis. Zenon war der Meister und angesehene Athener haben ihre Kinder, in dem Fall vor allem die Söhne, in diese Schule geschickt und wurden dort unterrichtet. Das war am Anfang so, hat sich dann aber im Laufe der Zeit doch verändert. Man muss bedenken, diese antike griechisch, später römische stoische Philosophie erstreckte sich über Jahrhunderte. Das heißt, wir überblicken hier eine stoische Geschichte von 500, 600 Jahren. Und in dieser Zeit hat sich natürlich dieses philosophische Denken der Stoa auch sehr verändert. Die stoischen Philosophen waren eigentlich teilweise dann fast Revolutionäre. Vor allem im antiken Rom wurden sehr viele stoische Philosophen verbannt, weil sie aufbegehrten, weil sie ein ethisches Denken propagierten und damit natürlich auf Widerstand stießen bei den Herrschenden und wurden dann oft verbannt, auch zum Selbstmord gezwungen, klassischerweise Seneca. Das heißt, es waren keine einfachen Menschen, sondern es waren sehr kritische Menschen, die auch aber diese kritische Lebensweise nicht nur den Herrschern gegenüber gelebt haben, sondern auch sich selbst gegenüber.
Keinem Menschen widerfährt etwas, was er nicht seiner Natur nach auch ertragen könnte,
formulierte Marc Aurel, einer der prominentesten Vertreter der späteren Stoa. Der Gedanke der Selbstzucht, der philosophischen Zähmung der eigenen Lüste, Ängste und Obsessionen spielt bei den Stoikern wie den Epikureern eine tragende Rolle.
Auch die Stoiker wollen natürlich diese Ruhe erreichen, auch diese Seelenruhe erreichen.
Katharina Latziner, Philosophin an der Universität Wien.
Auch bei den Stoikern habe ich bestimmte Voraussetzungen, um die zu erlangen. Auf der einen Seite ist es die Apathia, diese Leidenschaftslosigkeit. Da unterscheiden sie sich auch von den Epikureern. Das heißt, man soll versuchen, weil das gleichsam der Teil ist, den man kontrollieren kann, nämlich das eigene Ich, das Selbst, die eigenen Triebe, die kann man kontrollieren. Man soll sie auch kontrollieren. Man soll sich ein psychisches Rüstzeug, eine Stütze, eine Art innere Burg errichten, um gewappnet zu sein gegen die eigenen Leidenschaften, die eigenen Begierden, die eigenen Triebe. Das heißt, das Leben ist im Idealfall ein Leben, das sich an Verstand orientiert. So kann ich die Apathia erlangen. Dann ist es die Ataraxia, das ist eben diese Unerschütterlichkeit. Auch das unterscheidet die Stoiker von den Epikureern. Bei den Stoikern geht es darum, insgesamt sozusagen den Empfindungen von Lust und Leid unerschütterlich gegenüberzustehen. Das ist ja bei den Epikureern nicht so. Also da ist die Lust ja willkommen, der Schmerz ist nicht willkommen. Die Stoiker arbeiten hier an beiden Fronten und treten eben dafür ein, dass ich insgesamt als Person gesamt unerschütterlich bin gegen diese starken inneren Bewegungen.
Lange Zeit waren einander Stoiker und Epikureer in herzlicher Abneigung zugetan. Heute betonen Philosophen wie Günther Holzinger eher die Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Richtungen.
Also so unterschiedlich am Beginn, also um 300 vor Christus, die stoische Philosophie und die epikureische Philosophie auch waren, über die Jahrhunderte ist es eigentlich zu einer Annäherung zwischen allen diesen philosophischen Schulen gekommen. Ein schönes Beispiel ist Cicero oder Seneca. Von Cicero zum Beispiel wissen wir sehr viel über die stoische Philosophie, aber wir können heute sagen, er war kein Stoiker in dem Sinn, sondern er war ein Synkretist. Er hat sich aus vielen verschiedenen Schulen die Elemente, die er am sinnvollsten erachtet hat, herausgenommen und hat sie für sein Leben versucht, fruchtbar zu machen. Ähnlich eigentlich auch Seneca.
Den größten Reichtum hat, wer arm an Begierden ist.
Eine typische Seneca-Sentenz. Die Philosophiegeschichte führt den römischen Philosophen und Staatsmann als einen der prominentesten Vertreter der jüngeren Stoa.
Von Seneca sicher am, wie ich finde, interessantesten ist der Umgang mit den eigenen Affekten, also die Affektlehre. Wie gehst du um mit ganz, ganz starken Gefühlen? Und da ist Senecas Schrift über den Zorn eine sehr, sehr interessante Schrift. Wie gehe ich am besten um mit dieser Gefühlsregung? Seneca ist der Überzeugung davon, dass das ein Affekt ist, den wir unbedingt, unbedingt in den Griff bekommen müssen, weil er nur Übel und Böses anrichtet. Also er ist unglaublich zerstörerisch, eines der zerstörerischsten Gefühle, die wir überhaupt empfinden können, und hat sich dem Zorn auch in einer eigenen Schrift gewidmet. Im Wesentlichen zielt er darauf ab, dass wir unsere Eigenwahrnehmung so weit trainieren, dass wir bemerken, ich werde gleich zornig, ja, und genau diesen Moment ausnutzen. Da sollten wir einhaken und in diese Zeitperiode sozusagen müssen wir hinein mit der Vernunft, um uns dann davon abhalten zu können, tatsächlich diesem Gefühl freien Lauf zu lassen. Ja. Das wäre das stoische How-to.
Das Verhältnis von Innen und Außen, von Ataraxia und Aktivität, von philosophischer Kontemplation und sozialem Handeln ist eines der großen Spannungsfelder der antiken Philosophie. Wie kann man sich vom Lärm der Welt fernhalten und zugleich doch an den Auseinandersetzungen dieser Welt teilnehmen? Der Wiener Kulturwissenschaftler Thomas Macho.
Das haben die stoischen Philosophen mit Epiktet oder Seneca oder Marc Aurel regelrecht geübt. Also das war so ein Stück Training. Das hat mich immer sehr fasziniert. Die sind nicht davon ausgegangen, dass man diese innere Ruhe, dass man diesen Gleichmut quasi wie von selbst bekommt, sondern die wussten, das muss man üben und trainieren. Man muss üben und trainieren, sich selbst zu gehören, sich selbst zu haben und nicht unterzugehen und zerschlissen zu werden im alltäglichen Aufruhr der Welt umher. Gleichzeitig waren die natürlich durchaus ihrer jeweiligen Gesellschaft und den politischen Umständen zugewandt. Die waren auch keine Mönche in dem Sinn, dass sie jetzt dauernd die Askese gepflegt hätten. Sondern sie wollten sich niemals irgendetwas diktieren lassen, nicht einmal vom eigenen Körper. Und das fand ich ganz reizvoll. Also Seneca hat manchmal zu Trainingszwecken seine Sklaven ein fantastisches Essen kochen lassen und es ihnen dann überlassen, um sich da nicht abhängig zu machen von den Gerüchen und von dem imaginierten Geschmack. Darum geht's.
Philosophischer Gleichmut und größtmögliche Gelassenheit angesichts von Krisen und Schicksalsschlägen aller Art. Darum ist es unter anderem auch der sogenannten Logotherapie und Existenzanalyse zu tun, jener tiefen psychologischen Richtung, die Viktor Frankl in den späten 1920er Jahren begründet hat. Die Wienerin Elisabeth Lukas, eine der prominentesten Logotherapeutinnen der Gegenwart, sieht das Spannungsfeld von innen und außen so.
Ja, die Gedanken und Gefühle eines Menschen, die bilden seine Innenwelt. Und diese Innenwelt kann man ein bisschen distanzieren von der Außenwelt. Und das ist oft wichtig, wenn es in der Außenwelt recht schlecht und schlimm zugeht, dass man diese Innenwelt noch irgendwie bewahrt und behütet und vielleicht sogar benutzt, um sich für kurze Zeit in eine Art bessere Welt oder andere Welt innerlich zu versetzen. Wenn ich Ihnen ein Beispiel sagen könnte, und zwar hat mein Lehrer, Herr Professor Frankl, im Zweiten Weltkrieg hat er den Holocaust überlebt. Er war auch da im Konzentrationslager. Und da hat er erzählt, dass er, wenn es ganz schlimm war im Konzentrationslager und sie gequält wurden, sie mussten also in aller Früh, wo es dunkel war, in die Kälte hinaus und mussten da irgendwelche Straßenarbeiten machen mit Spitzhacken, die den Boden aufhacken und so weiter, dann hat er sich innerlich vorgestellt, jetzt stünde er in einem hell erleuchteten Vorlesungssaal, der schön warm geheizt ist, stünde er am Pult und würde zu seinen Studenten sprechen und würde ihnen erzählen, was einem Menschen hilft, auch so etwas Schlimmes wie das KZ zu bewältigen und trotzdem nicht dran zu zerbrechen und trotzdem sich die Würde noch zu bewahren und sich nicht unterzukriegen lassen von diesen schrecklichen Verhältnissen. Und indem er sich das vorgestellt hat, hat ihm das geholfen, die gegenwärtige Situation zu ertragen.
Alles, was du siehst, wird die allwaltende Natur bald verwandeln und aus diesem Stoff andere Dinge schaffen und aus deren Stoff wiederum andere, damit die Welt immer verjüngt werde.
Die Welt, das hat der Stoiker Marc Aurel erkannt, ist in fortwährender Verwandlung begriffen. Krisen und teilweise katastrophale Transformationsprozesse gehören da unvermeidlich dazu. Der stoisch philosophierende Mensch versucht, sich darauf einzustellen.
Vielleicht in einen Satz zusammengefasst könnte man sagen, dass ein stoisches ethisches Leben ein Einüben in Tugenden ist und das im Alltag. Der Begriff der Tugend, Arete im Altgriechischen, kommt von Können. Es ist eigentlich ein Begriff, der aus dem Handwerk kommt. Wenn ein Handwerker sein Handwerk gut versteht, dann ist er tugendhaft. Die stoische Philosophie versucht, diese Tugenden im ganz normalen, schlichten Alltag umzusetzen und zu leben. Bei den Stoikern gibt es sehr viele Tugenden, die wichtig sind, aber es gibt vier Kardinaltugenden, nennt man die, die also doch die anderen Tugenden überragen.
Diese Kardinaltugenden heißen erstens die Kaiosyne, also Gerechtigkeit oder moderner ausgedrückt Fairness. Zweitens Andreia, also Mut, nicht zuletzt gegenüber Schicksalsschlägen und im Angesicht von beispielsweise schweren Krankheiten. Drittens Sophrosyne, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Und viertens Phronesis, also Weisheit. Der stoische Mensch lässt sich angesichts von Problemen keinesfalls in Stress, Wut oder Angst versetzen. Er versucht, den Problemen der Welt mit Ruhe, Sachlichkeit und Logik zu begegnen. Einer, der die stoischen Tugenden auf nachgerade vorbildhafte Weise zu leben versucht hat, war der römische Kaiser Marc Aurel zwischen 161 und 180 nach Beginn unserer Zeitrechnung Herrscher über das Imperium Romanum. Zu Marc Aurels Erziehern haben auch stoische Philosophen gehört.
Von ihnen lernte ich in den Zirkusspielen weder für die Grünen noch für die Blauen, in den Gladiatorengefechten weder für die Rundschilde noch für die Langschilde Partei zu nehmen, wohl aber Anstrengungen zu ertragen, mit wenigem zufrieden zu sein, selbst die Hand ans Werk zu legen und unzugänglich für Angeberei zu sein.
Im Zentrum der Marc Aurelschen Selbstbetrachtungen, einem der großen Bücher der Weltliteratur, steht die Einsicht, dass alles vergänglich und wandelbar ist. Ein Motiv, das man in der abendländischen Tradition Vanitas und im Buddhismus Anicca nennen würde.
Bedenke, dass wir nur die gegenwärtige Zeit leben, die ein unmerklicher Augenblick ist. Die übrige Zeit ist entweder schon verlebt oder ungewiss. Unser Leben ist also etwas Unbedeutendes. Unbedeutend auch der Erdenwinkel, wo wir leben. Unbedeutend endlich der Nachruhm, selbst der dauerndste. Er pflanzt sich fort durch eine Reihe schnell dahinsterbender Menschenkinder, die nicht einmal sich selbst kennen, geschweige denn jemanden, der längst vor ihnen gestorben ist, kennen sollten.
Marco Aurel ist unter sehr schwierigen Lebensumständen an der nordöstlichen Grenze des Reichs, nicht weit von Wien entfernt, in Carnuntum, auf dem Feldlager gewesen. Und man muss sich mal vorstellen, was das für einen unter halbwegs aristokratischen Bedingungen, patrizischen Bedingungen aufgewachsenen Römer bedeutet hat, dann da im kalten Winter sich mit irgendwelchen einfallenden Stämmern auseinandersetzen zu müssen. Und er saß dann eben in seinem Zelt und hat da das geschrieben, was man heute Selbstbetrachtungen nennt. Und das waren Versuche, sich irgendwie in diese innere Ruhe, in diesen Gleichmut, auch angesichts ganz widriger Umstände, hineinzubringen.
Thomas Macho, Philosoph und Kulturwissenschaftler.
Diese Selbstbetrachtungen trugen auf Griechisch den Titel, damals haben alle Menschen, die Gelehrter waren, auf Griechisch geschrieben, Taneiseaton, und das heißt einfach nichts anderes als an mich selbst. Das sind sozusagen wie so Briefe an ihn selbst, und ich habe manchmal das Gefühl, es ist auch eher sowas wie eine Übung, die er sich verordnet hat und die er dann praktiziert hat.
Die Zeit ist ein Fluss, ein ungestümer Strom, der alles fortreißt. Jegliches Ding, nachdem es kaum zum Vorschein gekommen, ist auch schon wieder fortgerissen. Ein anderes wird herbeigetragen, aber auch das wird bald verschwinden.
Im Rahmen dieser philosophischen Meditation hat er sich immer versucht zu vergegenwärtigen, dass eigentlich nichts von Bestand ist, dass alles ständig im Wandel ist, und hat versucht, sich in diesem Wandel eben zu verorten, so gut es gegangen ist.
Renate Holzinger, Mitbetreiberin einer philosophischen Praxis in Linz.
Wenn man bedenkt, dass er gewissermaßen gezwungen war, jetzt noch einmal als schon älterer Kaiser in den Krieg zu ziehen, noch einmal an die Front zu gehen, zurückzublicken auf sein Leben, in dem er schon viele geliebte Menschen eigentlich verloren hat. Viele seiner Kinder sind verstorben, sein Adoptivbruder, den er sehr geschätzt hat, sehr gemocht hat, ist auch verstorben. Seine Frau ist verstorben. So kann man lesen, sehr schön nachvollziehen, wie er eine Weise finden wollte, mit all diesen Zumutungen eigentlich auch entsprechend umzugehen.
Erwäge beständig, wie viele Ärzte schon dahingestorben sind, die oft am Lager ihrer Kranken die Stirne in ernste Falten gelegt. Und wie viele Astrologen, die wie etwas Wunderbares den Tod anderer vorausgesagt. Wie viele Philosophen, die über Tod und Unsterblichkeit ihre tausenderlei Gedanken ausgebrütet. Wie viele Kriegshelden, die eine Menge Menschen getötet. Wie viele Gewaltherrscher, die, gleich als wären sie selbst unsterblich, ihre Macht über fremdes Leben mit furchtbarem Übermute missbraucht haben. Gehe nun auch der Reihe nach alle deine Bekannten durch. Der eine hat diesen, der andere jenen bestattet und ist bald selbst bestattet worden. Und das alles in so kurzer Zeit. Siehe denn also im Ganzen genommen das Menschliche jederzeit als etwas Flüchtiges und Wertloses an. Was gestern noch im Keimen war, ist morgen schon einbalsamiertes Fleisch oder ein Haufen Asche. Durchlebe demnach diesen Augenblick der naturgemäß, dann scheide heiter von hinnen. Gleich der gereiften Olive. Sie fällt ab, die Erde, ihre Erzeugerin, preisend und voll Dank gegen den Baum, der sie hervorgebracht hat.
Also eine zentrale Übung der stoischen Philosophie ist die Übung der Unterscheidung, im altgriechischen Deiresis. Diese Übung beschäftigt sich mit der Frage, was kann ich als Mensch beeinflussen und was kann ich nicht beeinflussen?
Eine Frage, die zu den zentralen Fragestellungen der menschlichen Lebensgestaltung gehört, wie auch der stoische Denker Epiktet erkannt hat.
Von den Dingen stehen die einen in unserer Gewalt, die anderen nicht. In unserer Gewalt steht unser Denken, unser Tun, unser Begehren, unsere Abneigung, kurz alles, was von uns selber kommt. Nicht in unserer Gewalt steht unser Leib, unsere Habe, unser Ansehen, mit einem Wort alles, was nicht von uns selber kommt.
Für die Corona-Pandemie könnte das heißen, ich kann mein Risiko senken, infiziert zu werden, indem ich Maske trage, indem ich Abstand halte, indem ich genau schaue, wo gehe ich hin und wo gehe ich nicht hin. Das ist das, was ich beeinflussen kann, und darüber würde sich der Stoiker Gedanken machen und dementsprechend handeln.
Günther Holzinger, Philosoph und Mediziner.
Und dann gibt es aber natürlich auch angesichts der Corona-Krise Dinge, die ich nicht beeinflussen kann. Ich kann trotz dieser aller Vorsichtsmaßnahmen erkranken, aber darüber versucht der Stoiker, sich nicht allzu viel Gedanken zu machen, weil ich eben sozusagen mein Bestes gebe, um das zu verhindern. Aber darüber hinaus ist es wohl schicksalhaft und darum mache ich mir darüber keine Gedanken.
Man soll das, was man tun kann, tun. Den Rest muss man ertragen. Das ist eine der zentralen Lehren der Stoa. Und man soll jeden Tag, der einem geschenkt ist, so bewusst wie möglich leben. Denn
jeder Tag ohne Zettel am Zeh ist ein guter Tag.
Wie es in einem bekannten T-Shirt-Spruch heißt. Jeder Tag ohne Zettel am Zeh ist ein guter Tag. Das würde auch ein stoischer Philosoph der Antike akzeptieren. Wenn dann aber irgendwann doch ein Zettel am Zeh haftet, ist das für den stoisch denkenden Menschen auch okay.
Epikur und Epidemie, Sie hörten die zweite Folge einer Reihe von Günter Keindelsdorfer. Beginnen wir bei E wie Epikur. In seiner Reihe Epikur und Epidemie stellt sich mein Kollege Günter Keindelsdorfer diese Woche die Frage, inwieweit die Gedanken eines Philosophen wie Epikur uns in den mühsamen Zeiten einer Pandemie helfen können, gleichsam als seelische Unterstützung im zermürbenden Alltag. In der heutigen dritten Folge geht es um die lebensphilosophischen Einsichten der Vertreter der französischen Skepsis und der französischen Aufklärung, die allesamt auch durchaus in einer epikureischen Tradition stehen.
Nicht dem Vergnügen, der Schmerzlosigkeit geht der Vernünftige nach.
Mit diesem Satz bringt Aristoteles in der Nikomachischen Ethik seine Lebensphilosophie auf den Punkt. Schmerzen und Ängste zu vermeiden, wenig zu brauchen und seine Leidenschaften zu zügeln. Das empfehlen viele Philosophen der Antike, von Epikur bis Augustinus. Dem Grazer Individualpsychologen Ronny Scheer erscheint das alles wenig verlockend.
Das gemäßigt affektive Dahinleben, das Augustinus empfiehlt er ja auch nach einer Sturm- und Drangjugend, die seinesgleichen sucht. Wenn die Menschen sich ausgelebt haben und unglaubliche Vergnügungen erlebt haben, dann ist leicht zu sagen, jetzt brauchen wir es nicht mehr so. Ich finde, man muss alten Männern sehr misstrauen, wenn sie für zur Ruhe aufrufen, weil das ist mit dem Zurückgehen des Testosteronspiegels parallel. Und daher bin ich viel, viel näher bei Goethes Auffassung, dass man sich immer strebend bemühen muss. Ruhe, dafür sind wir nicht gebaut biologisch. Ich glaube, man soll und muss immer etwas anstreben, ansonsten ist man zumindest innerlich tot und bald darauf auch äußerlich.
Das sieht die Psychotherapeutin Elisabeth Lukas, eine Viktor-Frankl-Schülerin, genauso.
Es wird oft davon gesprochen, dass man in einer gewissen seelischen Balance sein soll, also nicht zu hektisch, nicht zu viel im Stress, sondern eher ruhig und gelassen und zufrieden. Und ich würde es bejahen, aber mit einer Einschränkung, nämlich zu viel Zufriedenheit und Ruhe und Gelassenheit ist gar nicht menschengemäß. Die eigentliche Balance, die dem Menschen entspricht, ist eine gesunde, wohldosierte Spannung, möchte ich sagen, zwischen Sein und Soll. Das heißt, zwischen einem Zustand, so wie es jetzt ist, und einem Soll, das einem vorschwebt, also ein angepeilter Zustand, wie er irgendwie besser oder vollkommener oder noch veränderter sein werden sollte. Und in dieser Spannung steht eigentlich der Mensch immer wieder, wenn er bei Bewusstsein ist. Das heißt, er versucht, ein Sein in ein Soll hinüberzuführen. Und wenn das eine gesunde Spannung ist, fühlt er sich dabei wohl. Ein Mittelmaß an ein gesundem Angefordertsein vom Leben, das ist eigentlich die richtige Balance für den Menschen.
Worauf kommt es an im menschlichen Leben? Wie kann man die Welt ein Stück weit besser machen? Und wie lebt man ein philosophisch gelungenes Leben? Diese Fragen hat sich auch der französische Schriftsteller Michel de Montaigne, geboren 1533, gestellt. Wie einige seiner wichtigsten Referenzphilosophen wie Epikur, Lukrez und Seneca, musste sich auch Montaigne in einer kriegerischen und politisch unruhigen Epoche bewähren.
Michel de Montaigne hat ebenfalls in Krisenzeiten gelebt.
Renate Holzinger, Mitbetreiberin einer philosophischen Praxis in Linz.
Es haben im 16. Jahrhundert in Frankreich nicht nur die Religionskriege gewütet, sondern er hat auch ein paar Pestepidemien erlebt, die auch auf seinem Anwesen dann waren, die auch in Bordeaux gewütet haben. Das heißt, er musste dann auch mit seiner Familie, mit seiner Gefolgschaft sein Anwesen verlassen und versuchen eben mit den Epidemien umzugehen. Interessant wäre vielleicht noch, dass er im Rahmen der Religionskriege zwischen den Katholiken und den Protestanten eine sehr wichtige Rolle, eine sehr mutige Rolle übernommen hat. Er hat nämlich versucht, zwischen dem katholischen König und den Protestanten zu vermitteln.
In den Religionskriegen seiner Zeit war Montaigne, der Katholik geblieben ist, das Gegenteil eines Scharfmachers. Ein Anti-Extremist aus Überzeugung.
Alle gerechten und berechtigten Vorhaben sind ihrer Natur nach gemäßigt und nicht übertrieben,
schreibt er in seinen berühmten Essays. In diesem seinem Hauptwerk hat sich Montaigne auch am Problem des Todes abgearbeitet und dabei die Losung ausgegeben: Philosophieren heißt sterben lernen. Eine Forderung, die auf Philosophen wie Seneca und Cicero zurückging.
Montaigne hat, glaube ich, täglich Seneca gelesen.
Thomas Macho, Philosoph und Kulturwissenschaftler.
Und man findet kaum einen Essay von ihm, an dem nicht an irgendeiner Stelle Seneca zitiert wird, und hat sich eben auch sehr darum bemüht, diese Art von Gleichmut, von Ausgeglichenheit zu entwickeln.
Die Forderung nach Ataraxia, nach Seelenruhe und der Unerschütterlichkeit des Gemüts steht im Zentrum der stoischen, der epikureischen und der skeptischen Traditionen in der antiken Philosophie. Emotionen hatten ihren Platz, aber es sollten keine überschäumenden, keine extremen Emotionen sein, meinten die Denker des klassischen Altertums.
Ja, also die starken Gefühle hatten die natürlich schon auch, die kannten das. Das Ideal war nicht ein gefühlloser, sozusagen seelenloser Automat zu werden, sondern das Ideal war, nicht beherrscht zu werden von Gefühlen. Die wussten, in dem Augenblick, in dem die Gefühle das Regiment übernehmen, treffe ich vielleicht auch falsche Entscheidungen oder tue Dinge, die ich nachher bereuen muss. Die Idee ist also nicht die Gefühllosigkeit, sondern den Gefühlen nicht zur Herrschaft über mich selbst zu verhelfen.
Eine hehre Forderung. Wer allerdings im frühen 21. Jahrhundert schon einmal eine nächtliche Beziehungsdiskussion mit dem Menschen an seiner Seite geführt hat oder sich als Teilnehmer eines psychotherapeutischen Workshops in psychodramatischen Rollenspielen erproben durfte, weiß: Mit der Forderung nach einer Dämpfung der explosiven Emotionen wird man da nicht weit kommen. Gerade in nächtlichen Beziehungsdiskussionen heißt es ja oft: Zeig dich endlich in deinen Emotionen, zeig mir deinen Zorn, deine Aggression, deine Bedürftigkeit, zeig dich, wie du wirklich bist. Wie hätten Marc Aurel oder, sagen wir, Zenon von Kitia auf diese Forderung reagiert? Das hat sich auch Thomas Macho schon manchmal gefragt.
Wir sind alle, haben alle irgendwann einmal im Leben wahrscheinlich therapeutische Ratschläge, zumindest kursorisch wahrgenommen. Ich selber war, glaube ich, 8 Jahre in Analyse. Und das Glück ist eigentlich, so wie es die Stoiker zum Beispiel verstanden haben, die Situation, in der man selber der Analysant und der Analytiker gleichzeitig sein kann. Und der Analytiker ist dann derjenige, der aufmerksam zuhört, der manchmal gar nicht viel redet, aber allein durch seine Aufmerksamkeit, durch die Ruhe, die er ausstrahlt, ermöglicht, dass wir uns von den Gefühlen ein Stück weit erzählend und beschreibend auch befreien können.
Und darum geht es schlussendlich auch in der modernen Psychotherapie. Um die Kultivierung, nicht die Liquidierung von Gefühlen. Das Individuum soll zum Souverän seines Lebens werden, Unbewusstes soll bewusst werden, wo es war, soll ich sein, wie Sigmund Freud formuliert hat. Ein Projekt, das Michel de Montaigne mit seinen Mitteln auch betrieben hat. Man kann die Essays des französischen Philosophen als Prosa gewordene Einübung in Sachen Weisheit und Gelassenheit lesen, etwa wenn Montaigne schreibt:
Wenn du nicht weißt, wie du mit dem Tode fertig werden sollst, so braucht dir das keinen Kummer zu machen. Die Natur wird es dich zur rechten Zeit lehren, vollständig und ausreichend.
Wenn man versuchen möchte, Michel de Montaignes Lebensphilosophie in einem Satz zu formulieren, was ein großes Wagnis ist, könnte man sagen, dass er durch das philosophische Arbeiten am Sterben lernen zu einer Liebe zum Leben gefunden hat. Diese Beschäftigung des Todes impliziert für Michel de Montaigne eben dann die große Liebe zum Leben, die daraus resultiert, die Bewusstheit, die er an den Tag legt, die Hege und Pflege, wie er es auch beschreibt, eine Form der Sorge und Selbstsorge. Und vor allem geht aus seinen Essays hervor, dass er seine Erfahrungen beschreibt, dass er an seinen Erfahrungen arbeitet und diese zur Lebensgrundlage seiner Reflexionen macht, also eine zutiefst philosophische Haltung und Lebensweise eben dann durch die Essays auch entwickelt.
Ein epikureischer Philosoph der französischen Aufklärung, der Montaigne viel verdankt, ist Denis Diderot. Diderot hat Montaigne in jungen Jahren ebenso intensiv studiert wie die materialistischen Denker der Antike.
Diderot, wie alle Philosophen, sind vom antiken Denken auf das Allerstärkste beeinflusst.
Johanna Borek, Diderot-Biografin und Romanistin an der Uni Wien.
Die Vorsokratiker, also die vorplatonische Philosophie, war für die Denker des 18. Jahrhunderts die Referenz schlechthin. Das war sehr, sehr stark Epikur. Epikur vermittelt vor allem durch den bewunderten römischen Schriftsteller Lukrez. Lukrez hat ein lang Gedicht geschrieben über die Natur, das manche teilweise auswendig konnten. Lukrez war Allgemeingut. Das antike Denken war, abgesehen von den Inhalten, für die Philosoph schon deshalb wichtig, weil es das Denken gegen die christlichen Kirchen war. Die katholische, die protestantische, wie auch immer. Also das Erbe der Antike, wie ja auch in der Renaissance, war für diese Denker entscheidend in ihrem Kampf gegen die Institution der Kirche, gegen die Dogmen, gegen den Aberglauben, gegen alles, was lebensfeindlich ist.
Mit den frugalen Genüssen, die Epikur seinen Jüngerinnen und Jüngern empfohlen hat, Wasser und Brot und manchmal etwas würzigen Hartkäse, mit diesen Genüssen haben sich Diderot und seine Aufklärerfreunde, allen voran der Materialist Baron d'Holbach, nicht zufrieden gegeben. Paul-Henri Thierry d'Holbach, radikaler Atheist, bekennender Bon Vivant und Mitautor der Enzyklopädie, war nicht nur äußerst wohlhabend, er führte auch einen beliebten Pariser Salon, in dem sich zwischen 1750 und 1780 die Crème de la Crème des umstürzlerischen Frankreich traf.
Der Baron d'Holbach hatte auch seine Jour fixe. Das heißt, jeden Donnerstag und jeden Sonntag konnte zu ihm kommen, wer geistreich war, wer neue Ideen hatte und wer Philosoph im Sinne des Materialismus, des Antiklerikalismus, des Aufrührertums, wenn man so will, war. D'Holbach hatte einen sehr gut gefüllten Weinkeller und es gab dort wunderbares Essen. Besonders Diderot fand, dass das zum Denken dazugehört.
Für Denis Diderot, einen der brillantesten Köpfe der französischen Aufklärung, waren Humanismus und Genussfähigkeit, Lebensfreude und der Kampf um eine bessere, gerechtere Welt, Eros und Vernunft nicht zu trennen, wie Johanna Borek betont.
Eines der ersten Werke von Diderot ist ein erotischer Roman. Es ist ein erotischer Roman, der auf einer Fiktion beruht, dass ein orientalischer Fürst, Orientalismus war ebenfalls große Mode in diesem späten 18. Jahrhundert. Ein orientalischer Sultan hat eine Geliebte, der langweilt sich, dieser Sultan. Und seine Geliebte, Mirzosa, kommt auf die Idee, mit einem Zauberring, den sie hat, um den Sultan zu unterhalten, diesen Zauberring anzuwenden. Dieser Zauberring hat die Eigenschaft, dass er das Bijou, das Juwel, also das Geschlechtsteil jeder Frau, zum Sprechen bringen kann. Jetzt ist die Hofgesellschaft, sind die Hofdamen selbstverständlich darauf bedacht, über ihre erotischen Abenteuer nicht zu sprechen, sondern den Schein zu wahren. Sobald der Sultan seinen Zauberring auf sie richtet, spricht aber ihr Geschlechtsorgan etwas anderes als ihr Mund. Es spricht die Wahrheit. Das ist der eine Strang dieser Fiktion. Innerhalb dieses Romans gibt es zwei philosophische Artikel, die Diderot auch ironisch als die vermutlich am wenigst Gelesenen bezeichnet. Es kommt vor, der Tempel der Philosophen, Aristoteles, Platon und nicht zuletzt Descartes. Es gibt einen Ausspruch von Diderot, der, meine ich, sein Verhältnis zum Denken besonders gut illustriert. Er sagt, ich zitiere nicht wörtlich, er sagt, und dafür ist das französische Wort testicule, das eigentlich Hoden heißt, das müsste man anders übersetzen. Er sagt, es gibt ein bisschen von testicule, ich würde übersetzen Geschlechtlichkeit, noch in unseren reinsten Empfindungen, Gefühlen und in unseren subtilsten Gedanken. Das heißt, es gibt auch keine nicht erotischen Gefühle, weder zu Männern noch zu Frauen. Und es gibt kein Denken, das sich nicht letzten Endes auf den Impuls des Geschlechtlichen beziehen könnte, das daraus seine Energie speist. Letzten Endes.
Womit wir eigentlich schon bei Sigmund Freud und der Psychoanalyse angekommen wären, allerdings 150 Jahre, bevor Freud seine Traumdeutung publiziert hat. Denis Diderot und seine Freundinnen und Freunde haben die epikureische Philosophie in eine andere, den Leidenschaften gegenüber aufgeschlossenere Richtung weitergetrieben, zeigt sich Johanna Borek überzeugt.
Diderot rehabilitiert die Passion, die Leidenschaften. Er hat auch ein französisches Vorbild und das ist Racine. Die Leidenschaften lassen es nicht zu, einen Lebensplan zu haben, der auf einer Ausgewogenheit von Lust und Schmerz, Ataraxie zielt. Und das ist Diderot vor allem von seiner Konstitution her nicht. Für ihn sind die Leidenschaften nicht nur in Liebesbeziehungen wichtig, sondern im Denken, im Sprechen, im Schreiben. Ohne Passion würde er nicht leben.
Der einzelne Mensch, auf diese Feststellung würde Diderot Wert legen, kann sich von seiner Umgebung eben nicht emanzipieren. Er ist auf intensiven Stoffwechsel mit der Mitwelt angewiesen. Und Gefühle, große Gefühle, gehören für Diderot zum Leben dazu.
Gefühle vergolden eigentlich das Leben, zumindest die schönen Gefühle, nicht? Und sie machen auf jeden Fall das Leben reicher. Also selbst auch wenn manche Gefühle bedrängend oder traurig sind, aber insgesamt ist ein gefühlvolles Leben viel besser als ein Leben in Gefühlskälte oder Gefühlsarmut.
Elisabeth Lukas, Psychotherapeutin.
Mit dem Beherrschen ist das so eine Sache. Was man auf jeden Fall behalten sollte, ist die Kontrolle darüber, ob ein Gefühl angemessen ist oder nicht. Das ist sehr wichtig, denn es gibt Gefühlstäuschungen. Gefühle können den Menschen täuschen und wenn sie ihn täuschen, dann führen sie ihn auf den falschen Weg. Also zum Beispiel Angstgefühle können völlig adäquat sein. Sie können den Menschen schützen. Wenn sie am Meer Urlaub machen und sind an einem Meeresufer und dort wurden in der Meeresbucht gerade Haifische gesehen und sie haben Angst, dort schwimmen zu gehen, na, das ist ein gutes Angstgefühl. Das behalten sie sich am besten. Das schützt sie. Aber es gibt auch Angstgefühle, die sind irrational und viel zu stark. Also es gibt Menschen, die vor einer kleinen Spinne schreiend davonlaufen und so weiter. Oder ständig Angst haben, sich mit Bakterien anzustecken und sich die Hände 100-mal waschen und so weiter. Das müssen wir schon unterscheiden. Ist ein Gefühl angemessen der Situation, dann sollen wir es uns gönnen, nicht? Aber wenn es nicht zur Situation passt, dann sollten wir uns nicht von ihm zu falschen Taten verleiten lassen.
Mit der Corona-Pandemie hätte Denis Diderot, der als Mitherausgeber der Enzyklopädie wie in vielen anderen Projekten immer in offensiv geselligen Settings gearbeitet hat, mit der Corona-Pandemie hätte Diderot mit Sicherheit seine Schwierigkeiten gehabt. Da ist sich die Romanistin Johanna Borek sicher.
Eine Epidemie, die sich durch die Luft und Tröpfchen überträgt, wäre zunächst einmal eine Katastrophe gewesen. Sie hätten sich nicht treffen können in geschlossenen Räumen. Es wäre weggefallen der Wein und das gute Essen, aber bestimmt nicht das gemeinsame Denken. Hätte es eine Impfung gegeben, und Impfungen waren ja im 18. Jahrhundert gegen die Pocken bereits verbreitet, das gab es ja schon. Diderot hätte sich sofort impfen lassen. Erstens war er auf medizinische Neuerungen immer sehr neugierig. Er hätte auch keine Angst gehabt. Er hätte sich sofort schon als Experiment impfen lassen und hätte dann geschaut, was draus wird.
Der Epikureer Denis Diderot hat ohne jeden Zweifel ein intensives Leben geführt. Ein Leben, in dem Freundschaften, Feindschaften und leidenschaftliche Liebschaften ebenso ihren Platz hatten wie, nicht zu trennen davon, der Kampf um eine gerechtere Welt. Am 31. Juli 1784, 5 Jahre vor Ausbruch der Französischen Revolution, schlug allerdings auch dem Atheisten und vitalistischen Materialisten Denis Diderot, er war 70, die Stunde. Seine Biografin Johanna Borek.
Über Diderots Tod wissen wir das, was seine Tochter Angélique schreibt. Sie beschreibt Diderots Tod folgendermaßen. Er saß beim Mittagessen, hat dieses und jenes gegessen und zum Schluss Früchte, eine Aprikose und Kirschen. Und mit diesen Kirschen im Mund ist Diderot offenbar gestorben. Seine Frau hatte sich gerade umgedreht, hörte ein Hüsteln, dreht sich um und er war tot. Und ich finde diesen Tod für Diderot, wenn ein Tod überhaupt schön sein kann, schön. Denn er hat das gemacht, wovon er im Leben überzeugt war, dass Materie, also die Kirschen, die Marillen, lebendige Materie sind. Und er ist gestorben und hat seinem sterbenden, sich in Atome auflösenden Körper Materie zugeführt. Und zwar wohlschmeckende.
Musik.
Epikur und Epidemie, Sie hörten die dritte Folge einer Reihe von Günter Keindelsdorfer. Gesprochen haben Markus Hering und der Autor. Er hat in seinen Schriften viel über die Wege zum Glück nachgedacht, der griechische Philosoph Epikur. Beneide niemanden, heißt es da etwa, denn die Guten verdienen keinen Neid, die Schlechten aber stürzen sich umso mehr ins Elend, je mehr Glück sie haben. Was macht ein geglücktes Leben aus? Vor welche Herausforderungen stellt uns die Corona-Pandemie? Und was sagen Tiefenpsychologie und Glücksforschung zur Frage nach dem guten Leben? Diesen Fragen geht jetzt mein Kollege Günter Keindelsdorfer nach in seiner Reihe Epikur und Epidemie.
Der Mensch ist laut Aristoteles ein Zoon Politikon, ein soziales Wesen. Wir sind, quasi von Natur aus, darauf angelegt, in intensiven Stoffwechsel mit der Wirklichkeit zu treten, vor allem auch mit anderen Menschen. Die Corona-Pandemie mit ihren diversen Lockdowns war da natürlich eine schwere Prüfung, aber auch eine Einladung zu philosophischer Selbstreflexion, wie der Grazer Kinder- und Jugendpsychiater Ronny Scheer betont.
In der Pandemie wird der Mensch auf sich selbst zurückgeworfen und muss schauen, ob er mit sich selbst auskommen kann. Ein bisschen überlegt haben, wer bin ich, was will ich, wohin gehe ich? Das wären doch wunderbare Fragen.
Fragen, die man sich natürlich auch stellen kann und soll, wenn gerade keine Pandemie um den Erdball fegt. Die Frage nach dem gelingenden, dem guten Leben ist eine der Grundfragen des Menschen, wie Renate Holzinger, Mitbetreiberin einer philosophischen Praxis in Linz, hervorhebt.
Ein gutes Leben aus philosophischer Perspektive wäre ein Leben, in dem man einen Umgang findet mit den Dingen, die unweigerlich auf uns zukommen im Leben. Wir wissen alle, dass es ein Leben ohne Krankheit beispielsweise nicht geben wird. Ohne Schicksalsschläge wird es auch kein Leben geben. Das heißt, eine Form zu finden mit diesen Kontingenzen, mit diesem Unverfügbaren, das eben nicht in unseren Händen liegt, entsprechend auch umzugehen, eine Form zu finden und dadurch auch mit sich selbst übereinstimmend dann leben zu können.
Diesem Befund kann sich die Psychotherapeutin Elisabeth Lukas, eine Frankl-Schülerin, uneingeschränkt anschließen. Die Covid-19-Pandemie kann auch so etwas wie ein philosophischer Weckruf sein, findet sie.
Wir kommen aus einer Wohlstandszeit heraus, zumindest in unserer Gesellschaft, da benutze ich jetzt das Wort Gesellschaft. Wir haben die letzten 60, 70 Jahre eigentlich eine sehr gute Zeit gehabt, mit ein bisschen Auf und Ab, aber doch eine sehr gute Zeit. Und das hat bewirkt, dass der Pegel dessen, was wir als normal ansehen, zu hoch angesetzt worden ist. Wir haben fast alles als selbstverständlich betrachtet, dass es Arbeitsplätze gibt, dass es genug zum Essen gibt, dass man ein Dach über dem Kopf hat, dass es soziale Hilfen vom Staat gibt und so weiter und so fort. Da ist jetzt ein gewisses Aufwachen entstanden, dass diese Dinge nicht so selbstverständlich sind. Und was sich schon bewegt hat, es ist das Maß der Wertschätzung gestiegen. Man fängt an, es wertzuschätzen, wenn man zum Beispiel einen Job hat. Früher haben so viele Menschen gesagt, ich bin ausgebrannt, ich will nicht dauernd arbeiten, ich will einmal aussteigen und so weiter. Jetzt freut man sich, wenn man noch einen Job hat, nicht? Oder auch Kinder zum Beispiel freuen sich, wenn sie wieder in die Schule gehen können. Na, das ist doch eine sehr neue Entwicklung, nicht? Oder dass man überhaupt schätzt, wenn man noch gesund ist, dass man morgens aufstehen kann und nicht mit Fieber im Bett liegt, nicht? Oder durchatmen kann, nicht? Also man hat angefangen in der Krise zu merken, was einem an Werten gegeben ist. Und man hat auch noch etwas anderes bemerkt, dass man nämlich auch viel einfacher auch gut leben kann, dass man bescheidener leben kann. Und auch da kann man sich arrangieren und kann man lernen, Rücksicht aufeinander zu nehmen und zu kooperieren. Das sind also wertvolle Entwicklungen, die aus der Krise entstehen können.
Die Frage, was ein gutes Leben ausmacht, wird sich dem philosophisch interessierten Menschen natürlich auch nach dem Ende der Corona-Pandemie stellen. Elisabeth Lukas hat für sich eine klare Antwort darauf gefunden.
Ich habe über 30 Jahre lang als Psychotherapeutin gearbeitet und wenn ich meine Erfahrung dazu in wenigen Sätzen zusammenfassen sollte, würde ich sagen, das Glück ist eigentlich gar nicht, dass jemand sagen kann, mir geht es gut, sondern das Glück ist, wenn jemand sagen kann, ich bin für etwas gut. Das heißt, Menschen, die das Gefühl haben, sie sind wichtig, sie sind gebraucht, sie sind für eine Aufgabe da, die ihnen gefällt, die sie auch bejahen, für die sie sich engagieren können. Diese Menschen haben oft das Gefühl, ja, ihr Leben ist erfüllt. Es ist gut, dass es sie gibt. Und das macht sie auch glücklich.
Diese Frage nach dem geglückten Leben ist ja eine Frage, die nicht unbedingt auf das Außen abzielt.
Katharina Latzina, Philosophin an der Universität Wien.
Also sie zielt nicht darauf ab, ob jemand jetzt irgendwie berühmt ist oder berühmt wird. Sie zielt nicht darauf ab, wie viel materielle Güter man zur Verfügung hat oder anhäufen kann, sondern sie zielt eigentlich auf bestimmte innere Grundhaltungen und innere Eigenschaften ab, die dann eine bestimmte Lebensweise begründen. Was wichtig ist oder was übrig bleibt, ich glaube, das ist auch etwas, was Epikur, auch Montaigne, was beide betont haben, was auch Aristoteles betont hat, viele, viele Philosophen haben es betont, das ist der Wert der Freundschaft. Also ohne Freundschaft wirst du kein glückliches Leben führen können, und zwar die wahre Freundschaft und nicht die Freundschaft, die jetzt nur auf wechselseitigen Gefallen tun oder Nutzen abzielt oder die sogenannte Freunderlwirtschaft, die ist auch nicht damit gemeint, sondern wirklich die Gemeinschaft von Gleichgesinnten. Ich glaube, ohne dem wird man kein glückliches Leben führen können.
Von allen Geschenken, die uns das Schicksal gewährt, gibt es kein größeres als die Freundschaft, formulierte Epikur, der in seinem athenischen Philosophengarten allen Berichten zufolge ein Virtuose der Freundschaft gewesen sein muss. Zu einem geglückten Leben im epikureischen Sinn gehört aber auch die Fähigkeit, Freude und Lust empfinden zu können. Wobei der Wiener Psychotherapeut Arnold Metnitzer die Rede von einem geglückten Leben für nicht wirklich geglückt hält.
Geglücktes Leben hat man nie in der Hand, weil ich allein durch den Ausdruck geglückt sage, dass ich Glück gehabt habe. Das heißt, natürlich brauchen wir unsere Anstrengung, unseren Willen zum Leben, aber was daraus wird, das habe ich mir im Grunde tagtäglich schenken zu lassen. Viel besser als durch geglücktes Leben kommt das für mich zum Ausdruck, wenn ich von einem gelungenen Leben rede. Wer davon berichtet, dass ihm etwas gelungen ist, der sagt damit im Grunde auch, dass es auch hätte misslingen können. Und da bin ich bei meinem Lehrer Erwin Ringel. Das ist ein zentraler Gedanke, dem ich ihn verdanke, und sehr oft muss ich auch in meiner therapeutischen Arbeit daran denken. Er hat gesagt, sinngemäß, bevor wir anfangen, an unseren Kindern herumzudoktern und sie zu belehren, sollten wir verstehen, Kinder als unsere eigentlichen Lehrer zu sehen. Denn die, und das sagt uns in den letzten Jahren in überzeugender Art und Weise die Neurobiologie, ein 3- bis 5-jähriges Kind, das begeistert sich noch restlos 30 bis 50 Mal am Tag für eine Sache, stellt dabei 300 bis 400 Fragen, lacht aus ganzem Herzen 300 bis 400 Mal, gesetzt den Fall, es ist jemand da, dem dieses Lachen zugeordnet werden kann. Und diese Lebendigkeit und dieses Glück, diese Neugier, diese Offenheit, diese Fantasie, diese Weltgestaltungsenergie, die bauen wir, je älter wir werden, ab. Und wenn wir sie ganz verloren haben, zur Mitte unserer Jahre, dann gehen wir mit etwas Glück auch nicht nur zum Facharzt, sondern zum Psychotherapeuten. Und was macht er? Er versucht, das Zerrissene, Auseinandergeratene wieder anzudocken. Die Amerikaner sagen dazu, es ginge darum, to reconnect the disconnected. Und im Grunde ist das, was Therapie vermag oder zumindest versucht, nichts anderes, als einem Menschen dabei zu helfen, wieder in seine Kraft zu kommen, sein inneres Potenzial wieder zu entdecken, um das am eigenen Leib zu erleben, was wir geglücktes Leben, was wir gelungenes Leben, was wir Glück im Leben nennen.
Im psychotherapeutischen Prozess, aber auch im täglichen Leben eines jeden Menschen, meint Arnold Metnitzer, geht es darum, immer wieder auch an die Kraftquellen der Kindheit anzuknüpfen.
Genau. Und in dieser Art des Wiederandockens und des Zurückfindens könnten wir auch Korrekturen vornehmen. Wir glauben gar nicht, wie schnell es geht, dass wir aufhören, darauf zu vertrauen, dass wir das, was wir zum Leben brauchen, in uns selber finden können. Das war auch im Grunde der Ansatz des wunderbaren Sokrates im antiken Athen. Jemanden, der ihm Fragen stellt, keine billigen Antworten zu liefern, sondern sich mit ihm hebammengleich auf einen Disput einzulassen, mit dem Zweck, ihm die Antwort auf die Frage nicht zu geben, sondern ihn die Antwort auf seine eigenen Fragen aus sich selbst herausfinden zu lassen. Das hat Sokrates Mäeutik genannt, Hebammenkunst. Und die Pointe dabei ist, dass seine Mutter Hebamme war und dass sein Vater Steinmetz war. Und dass er sozusagen auf diese Weise, wie er Philosophie als Therapie begriffen hat, dass er auf diese Weise die Berufsaktivitäten seiner Eltern in einer philosophisch höheren Art und Weise als therapeutisches Hilfsgebäude für die, die Hilfe suchen, anzubieten vermochte.
Schicksalsschläge und Krisen gehören zum Leben untrennbar dazu, individuell wie gesellschaftlich. Was das für den Menschen bedeutet, hat die klassische Philosophie immer wieder thematisiert.
Also wir kennen die Trostbriefe, die eben zum Beispiel auch schon antike Philosophen, Plutarch zum Beispiel, an Frauen geschrieben haben, wenn ein Kind gestorben ist. Das ist durchaus getragen von Empathie und trotzdem ist der Versuch, der zu trösten, indem man daran erinnert, dass auch diese Schicksalsschläge relativiert werden können. Und an oberster Stelle haben natürlich die Philosophen in der Antike die Gleichmut gegenüber dem Schicksal des eigenen Todes empfohlen. Und eben noch der Michel de Montaigne im 16. Jahrhundert, einer seiner berühmtesten Essays heißt Philosophieren heißt Sterben lernen. Und damit meint er eigentlich nicht unbedingt, dass man jeden Tag stirbt, denn man stirbt bekanntlich nur einmal, sondern er meinte damit, dass man immer darauf gefasst ist, dass einem was Schlimmes passieren kann. Und da sagt er, dass es eine gute Übung ist, jeden Tag sich zwischendurch vorzustellen, ich gehe jetzt aus der Tür und ein Ziegel fällt auf meinen Kopf und ich bin tot. Sich also diese Dinge immer wieder auch vorzustellen und zu vergegenwärtigen und da auch eine Art von innerer Ruhe zu finden. Und der Gewinn, den Montaigne diesem Sterbenlernen zuschreibt, ist ganz einfach der, der sagt, wer Sterben gelernt hat, hat das Dienen verlernt. Also der ist auf eine bestimmte Art frei, nicht mehr erpressbar. Und wenn man daran denkt, dass die mächtigste Drohung der Herrschenden immer die Todesdrohung war, dann kann man sagen, das ist eigentlich eine politische Haltung der Resilienz, wie wir sie heute auch bewundern.
Die Forderung nach einem Leben in Gelassenheit und emotionaler Balance, in Ataraxia, diese Forderung gehört zum Standardrepertoire in der epikureischen und stoischen, aber auch in der skeptischen Philosophie, wie Michel de Montaigne sie vertreten hat. Nun gibt es aber auch Phasen im Leben eines jeden Menschen, da rauben ihm heftige Gefühle den Schlaf. Ekstatisches Liebesunglück kann ein Grund sein, Existenzangst nach einer Kündigung oder einem Konkurs oder auch die niederschmetternde, alles zermalmende Trauer nach dem Tod eines geliebten Menschen. Manchmal ist es unumgänglich, heftige Gefühle zu durchleben, meint der Psychotherapeut Ronny Scheer. Und das ist unabhängig vom Alter eines Menschen.
Ich sehe viele, ich bin jetzt 70 und sehe viele meiner Altersgruppe und darüber hinaus, deren Emotionen sich nicht gewandelt haben. Wenn ein 70-Jähriger verlassen wird, so wie ich jetzt mir vorstellen könnte, meine Lebensgefährtin und Frau seit über 35 Jahren würde sich in jemand anderen verlieben oder auch aus ganz anderen Gründen einfach gehen oder unglücklicherweise sterben, wäre das eine dramatische Änderung meines Lebensgefühls. Und ich sehe gerade einen Freund von mir, der jetzt 80 ist und dessen Frau vor kurzem verstorben ist, der an der Rekonfiguration seines Lebens sehr arbeitet. Also ob sich die Emotion, Eifersucht, Neid, auch das Streben so verändert, weiß ich nicht. Was ich sehe ist, dass viele meiner Altersgenossen sich selbst geistig auf Eis gelegt haben. Das bedauere ich.
Man muss und soll sich im Alter geistig nicht aufs Eis legen, aber etwas gelassener, meint der Kulturwissenschaftler und Philosoph Thomas Macho, kann und darf man die Dinge im Alter schon angehen.
Ja, es ist natürlich ein bisschen leichter, gelassen zu sein, weil man nicht unentwegt von der Fantasie gequält wird, was man noch alles im Leben erreichen muss oder bewältigen muss oder schaffen muss, sondern ruhiger auch auf das schon gelebte Leben blicken kann.
Aus der Glücksforschung weiß man, dass sich Menschen dann zufrieden fühlen, wenn sie sich erreichbare Ziele setzen und diese Ziele in Kreativität und größtmöglicher Freiheit umzusetzen versuchen. Was für Ziele sind dafür in den Augen des Psychotherapeuten Ronny Scheer geeignet? Der Kauf eines Maserati Quattroporte 6 oder der Erwerb einer Fünftwohnung in Juan-le-Pin wird's ja wohl eher nicht sein.
Von materiellen Zielen halte ich sehr wenig, weil das Totenhemd hat keine Taschen und jeder kann nur ein Schnitzel aufs Mal essen. Ich halte mehr davon, dass was übrig bleibt von einem ist das Werk. Auch das stimmt meist nicht, wenn man nicht Schubert, Mozart oder Goethe ist. Und dass man im Wesentlichen sich auch überlegt in seinem Wirken in der Familie, welche Bedeutung das für einen hat und welche Bedeutung man dem auch gibt. Und in meinem Fall ist es relativ einfach. Gemeinsam mit meiner Frau haben wir 8 Kinder und nun 15 Enkeln. Und da kann man vielleicht das eine oder andere weitergeben. Und sei es nur, dass man in der Früh aufsteht, sein Bett macht und seinen Umfeld in einer Weise und sich pflegt, dass man ein kleines Vorbild sein kann. Mehr ist es oft nicht.
Dazu muss man wissen, Ronny Scheer und seine Frau haben 8 eigene und 4 Pflegekinder großgezogen, also insgesamt 12 Kinder. Der Psychotherapeut, heute im 8. Lebensjahrzehnt stehend, blickt also auf familiär bewegte Jahre zurück.
Es ist dann vorbei und man erinnert sich nicht der Schwierigkeiten. Wir sind auch zu 14 auf Urlaub gefahren und so.
Die Psychotherapeutin Elisabeth Lukas, eine Schülerin Viktor Frankls, ist 78. Sie weiß, wie man als junger Mensch ins Leben hineinfindet, so muss man als älterer Mensch auch wieder aus ihm herausfinden. Eine hochphilosophische Aufgabe.
Wir gehen unser ganzes Leben durchs Leben im Wissen, dass wir endlich unsterbliche Wesen sind. Und es ist nicht schlecht, das auch manchmal im Bewusstsein zu haben, nicht? Schon in der Hinsicht, dass man nicht zu überheblich wird und dass man auch ein Bewusstsein dafür hat, dass man das, was man gerne im Leben erreichen und erledigen möchte, auch irgendwie in Angriff nehmen muss und nicht immer vor sich her schieben soll. An für sich ist ja der Tod die Vollendung des Lebens. Das heißt, unser Leben wird ein Ganzes, nicht? Und das ist ja auch gut, dass es irgendwann ein Ganzes wird und zu Ende gehen darf, nicht? Und dann vollendet ist und schließlich fällt es nicht aus der Wahrheit heraus. Es bleibt ein vollendetes Leben und es bleibt auch wahr, was in diesem Leben gewirkt worden ist. Das bleibt ja in der Wahrheit drinnen. Und ich möchte es mal vergleichen mit einer Radiosendung. Auch eine Radiosendung muss ja irgendeinen Anfang und auch ein Ende haben. Kann ja nicht ewig weiterlaufen, nicht? Und auch bei einer Radiosendung kommt es eigentlich gar nicht darauf an, wie lange sie dauert, sondern auf die Qualität. Also sie könnte, meines Erachtens, sie könnte 3 Stunden dauern und ziemlich langweilig sein, nicht? Oder sie könnte eine halbe Stunde dauern und etwas sehr Interessantes bringen, was den Hörer und den Hörerinnen wirklich viel mitgibt, auf den Weg mitgibt. Also es kommt doch auf die Qualität an, so ist es auch im Leben. Es kommt gar nicht so sehr auf die Länge des Lebens an, sondern auf den Inhalt des Lebens und auf die Qualität dieses Lebens. Und da sind wir bei Lebzeiten gebeten, uns darum zu kümmern, um diese Qualität, damit wir dann, wenn das Leben zu Ende geht, zufrieden sein können mit diesem vollendeten Leben.
Ein gelungenes Leben zu leben, Seelenfrieden und inneren Gleichmut zu erlangen, dazu braucht es im Grunde nicht viel. Wer wenig besitzt, wird umso weniger besessen, weiß Friedrich Nietzsche. Oft braucht es nur wache Sinne und eine offene Seele und die Bereitschaft, sich auf die Wunder dieser Welt einzulassen. Peter Handke hat das in seinem »Versuch über den geglückten Tag« mit diesen Worten beschrieben.
An dem geglückten Tag werde ich rein sein, Medium gewesen sein, mich von der Sonne habe bescheinen, vom Wind anwehen, vom Regen anregnen lassen. Mein Zeitwort wird gewähren lassen gewesen sein. Und in der Folge gehört es auch zum Glücken, es einfach Abend werden zu lassen, mit Augen selbst für das Zwielicht. Und hernach von diesem Tag, obwohl nichts geschehen ist, Unerschöpfliches erzählen zu können.
Epikur und Epidemie, Sie hörten die 4. Folge einer Reihe von Günter Keindelsdorfer, gesprochen haben Markus Hering und der Autor. Dazu ein Literaturhinweis. Die Viktor-Frankl-Schülerin Elisabeth Lukas, die soeben zu hören war, hat vor einigen Monaten gemeinsam mit Reinhard Wurzel unter dem Titel »Pandemie und Psyche« ein Buch zur Philosophie der Corona-Pandemie vorgelegt. Erschienen ist der Band im Verlag Neue Stadt in München.